Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute als Gast in der Sendung Frau Martina Erdgemeier. Frau Erdgemeier, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, ich bin dabei. Herr Steininger, ich höre Sie gut.
Sehr schön, ich höre Sie auch sehr gut. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir
Gerne.
Haben ja diese Sendung zu einem Thema gemacht, das eigentlich im Hintergrund dieses Radio immer wieder bestimmt, in der Art und Weise, wie wir dieses Radio betreiben, nämlich, dass wir hier auch eine Dialogkultur pflegen wollen. Und wir haben ja vor 3 Monaten in unserem Magazin, das damals noch Enlighten Next Impulse hieß, mittlerweile heißt das Magazin ja Evolve, eine ganze Ausgabe über Kommunikation gemacht. Und im Zuge der Recherche über verschiedene Kommunikationsformen sind wir auch auf Sie gestoßen. Sie sind ja, in der Adolf-Reichwein-Gesellschaft, die in Deutschland den Bohmschen Dialog pflegt. Und Sie sind auch Leiterin des Deutschen Instituts für Dialogprozessbegleitung. Sind das die wesentlichen Tätigkeiten, die Sie hier gern genannt haben möchten?
Ja, das sind sicherlich wesentliche Tätigkeiten, die jetzt auch schon seit 20 Jahren mein Leben sehr stark begleiten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das als die wesentlichste Tätigkeit beschreiben möchte, weil in den letzten Jahren auch das Projekt, was sozusagen die Basis unseres gesamten Lebens hier auf unserem Hof bildet, das hat sehr viel mehr Raum eingenommen. Das ist nämlich dieser Hof selbst, auf dem wir leben, Hof Pente, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seit, ich glaube, irgendwie dem 14. Jahrhundert, das sind so die ältesten Dokumente, die wir haben, in Familienbesitz der Familie Hartgemeier ist. Und unser Sohn und die Schwiegertochter versuchen jetzt seit ein paar Jahren, dieses ursprünglich ganz normal landwirtschaftlich genutzte Gelände und die Gebäude auch zu einem Gemeinschaftsprojekt zu machen, also es zu öffnen für die Möglichkeit, also durch die Öffnung anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, diese Landwirtschaft mitzutragen. Und da spielt natürlich der Dialog wiederum mit hinein. Ich glaube, ohne diese Dialogarbeit vorweg wäre das nicht zustande gekommen. Und der Dialog innerhalb der Gruppe, die hier arbeitet und mit den Menschen, die das quasi mittragen, also der spielt ja auch da die zentrale Rolle.
Darf ich da vielleicht kurz 2 Fragen stellen? Erstens, wo liegt denn dieser Hof?
Das befindet sich in Norddeutschland, in Niedersachsen, etwa 20 Kilometer nördlich von Osnabrück. Der Ort, zu dem wir gehören, heißt Bramsche. Das ist eine eher kleine Stadt, so richtig im ländlichen Raum in Niedersachsen. Es fängt etwas nördlich von uns dann dieses Gebiet an, was Deutschlands intensivste Massentierhaltung konzentriert. Das sind so gerade die letzten Ausläufer, die dann bis zu uns reichen. Also Vechta, Kloppenburg, Diepholster, das ist ja mit, zusammen mit dem Emsland so das Konzentrat an Tierhaltung europaweit eigentlich.
Oh ja.
Und wir wollten eben nicht diesen konventionellen Weg einschreiten. Einmal aufgrund unseres Verständnisses von Landwirtschaft oder Verantwortung des Menschen für Natur, Umwelt, Mitwelt. Und zum anderen aber auch auf der Suche nach einem Konzept für ein anderes Gemeinschaftsbild, was den beteiligten Menschen in anderer Weise ermöglichen kann, auch eine Wahl zu treffen und Verantwortung zu übernehmen für das, was sie bewirken, indem sie sich für Ernährung in irgendeiner Weise entscheiden.
Das führt mich auch zur zweiten Frage. Wie kommt man von einem landwirtschaftlichen Betrieb oder von einem landwirtschaftlichen Projekt zur Dialogarbeit?
Ja, erstmal muss man ja zu einem landwirtschaftlichen Betrieb kommen, indem man jemanden heiratet, der einen besitzt. Das ist eine relativ einfache Variante. Und das war in meinem Fall schon sehr früh so, dass ich meinen Eltern schon mit irgendwie 5, 6 Jahren gesagt habe, ich möchte später mal einen Bauern haben, weil ich gerne immer Pferde haben wollte. Das war also insofern schon ein sehr früher Findungsprozess, der da angestoßen wurde. Und dann ist es so, dass wir 4 Kinder haben, die inzwischen selbst wieder Kinder haben, aber zu einer Zeit, wo diese Kinder so ihre eigenen Wege beschritten, war das, wie glaube ich auch heute noch in manchen Familien, nicht immer so einfach. Mhm. Und ich bin quasi zur Dialogarbeit gekommen durch meine eigene Unfähigkeit. Mhm. Tatsächlich den Dialog damals insbesondere mit unserem Ältesten, also mit unserem Sohn, diesen Dialog aufrechtzuerhalten. Und das hat mich dann inspiriert und motiviert, mich auf die Suche zu begeben, weil mir die Beziehung natürlich so wichtig war, dass ich gerne etwas tun wollte, um die zu verbessern.
Die Dialogarbeit, die Sie betreiben, und korrigieren Sie mich, wenn das nicht ganz richtig liegen sollte, und die auch der Grund war, wie wir auf Sie gestoßen sind, ist ja eine Dialogarbeit, die eigentlich mittlerweile weltweit sehr bekannt ist. Das sind die Bohmschen Dialoge nach dem bekannten Physiker. Können Sie ein paar Worte sagen, was versteht man unter Bohmschen Dialogen? Was ist die Kurzfassung, wenn jemand wissen möchte, was damit gemeint ist?
Ja, für mich sind es 2 wichtige Väter des Dialogs, die sozusagen mein eigenes Dialogbild prägen. Das ist da auf der einen Seite eben David Bohm, den Sie schon genannt haben, der amerikanische Physiker, und auf der anderen Seite Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, der, wenn ich bei ihm anfange, also die beide unterschiedliche Aspekte vertreten, die ich im Dialog für sehr, sehr hilfreich halte. Da ist Martin Buber derjenige, der den Aspekt der Begegnung und Beziehung vertritt und beschreibt. Er hat dazu einiges veröffentlicht, vom Ich und Du, ein Buch, was für mich sehr zentral und wichtig geworden ist, weil es den Aspekt beschreibt, den wir ja auch immer wieder erleben im Gespräch mit anderen, so wie vielleicht es auch uns jetzt in unserem Gespräch gehen kann, dass wir durch das Öffnen des eigenen Gedankens für den anderen, dass wir dadurch selbst wiederum befruchtet werden, dass wir unser Ich, also quasi im Kontakt mit dem Du, erst zu seinem vollen Potenzial entwickeln können. Vielleicht finden Sie Fragen, auf die ich noch nicht gestoßen bin und die mich zu Gedanken anregen, die ich vorher noch nicht gehabt habe. Zumindest war das für mich eine Idee und Hoffnung, mich auf dieses Telefonat zu freuen. Also das würde ich als den wichtigsten Aspekt von Martin Buber beschreiben. Sie fragten ja nun nach David Bohm. Der ergänzt für mich quasi das Dialogbild, indem er noch einen Aspekt hinzunimmt, der ja auch sehr wesentlich sein kann, dass nämlich dieser Dialog, wenn er dann unter mehreren Menschen, nicht nur unter 2 stattfindet, sondern wenn viele daran beteiligt sind, dass der dazu führen kann, dass ich mein ursprüngliches Bild von einem Thema zu einer bestimmten Fragestellung, zu einem Gedanken, dass ich das verändern kann, dass ich quasi im Gespräch mit anderen so inspiriert, befruchtet werde, dass ich einen neuen Sinn entdecken kann. Und mich hat sehr angesprochen, wie David Bohm das in 2 Begriffen einander gegenüberstellt, dass wir im Dialog vom Thoughting, also von dem Gedachten zum Thinking, zum neuen Denken, zu einem Denken kommen können, das so vorher noch nicht da gewesen ist.
Jetzt fand ich spannend, dass Sie mit beiden Denkern, die Sie hier beschrieben haben, mit Martin Buber und mit David Bohm, eigentlich eine sehr parallele Erfahrung beschrieben haben. Buber, der ja eben mit dieser Ich-Du-Beziehung bekannt geworden ist, haben Sie herausgestrichen, wie in dieser Du-Beziehung einfach, dass man mit jemandem in Beziehung tritt, etwas Neues entstehen kann. Dass dadurch, dass man sich begegnet, Mann-Frau sich begegnet, in dieser Begegnung das Potenzial ist von etwas, was keiner von uns vorher hatte. Bohm, mit dieser Möglichkeit, dass ein neuer Sinn aufbricht, ist, geht er, wenn ich es richtig verstehe, in eine ähnliche Richtung, dass in eine Kommunikationssituation, wo eben Denken in diesem Sinn verstanden, wie Bohm es versteht, etwas ist, das über das, was ich schon gedacht habe, weit hinausgeht, auch deswegen, weil wir, ich würde so formulieren, gemeinsam in einem Dialograum sind, der aus unseren verschiedenen Zugängen eine neue Möglichkeit eröffnet, die vorher nicht so da war. Würden Sie sagen, dass das ein verbindendes Element zwischen diesen zwei Männern ist?
Ja, Sie beschreiben für mich zwei Aspekte, die sozusagen zwei Seiten einer Medaille sind. Also die beide notwendig sind, um ein Bild zu vervollständigen. Also um dieses Bild, was ich von der Dialogarbeit habe, um diese Erfahrung, die ich in Dialoggruppen gemacht habe, um die vollständiger zu beschreiben. Bohm hat ja noch weitere Begriffe sozusagen neu eingeführt in die Dialogarbeit, wie zum Beispiel seinen Begriff des Suspendierens, also Bewertungen, Annahmen, Gedanken, die uns kommen, Gefühle, die uns überfallen, die vorübergehend in der Schwebe zu halten, sie also quasi vor unser inneres Auge hinzustellen, lädt er ein, und sie wahrzunehmen, sie aber nicht wegzuschicken oder zu unterdrücken oder uns selbst von ihnen irgendwie abzuspalten, sondern sie in dieser Wahrnehmung zu halten und uns gleichzeitig davon zu disidentifizieren. Mhm. Und das finde ich auch ein unglaublich schwieriges, komplexes Thema, was quasi ein Lebensthema bleiben wird, weil natürlich sind wir oftmals, wenn wir uns auf Themen, Fragestellungen intensiv einlassen und emotional engagiert sind, sind wir sehr dicht dran an unseren eigenen Bewertungen, und da fällt es nicht immer so leicht, diesen Schritt innerlich zurückzutreten von dem, was wir in uns selbst bemerken als Urteile, die aufkommen, vielleicht Vorurteile, vielleicht auch neue Urteile. Und ja, das gehört eben zu den Dingen, die wir in der Gruppenarbeit versuchen, also Übungen zu entwickeln, in denen wir so etwas machen können. Und da hat David Bohm sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet, in dem, wie er das beschrieben hat, diesen Prozess.
Jetzt ist
ich weiß jetzt nicht mehr, bin ich an Ihrer Frage dran
absolut,
geblieben?
Absolut. Ja. Was ich hier gern mit reinbringen möchte, und das ist etwas, das mich immer wieder fasziniert, weil das Wort Dialog oft so grundlegend falsch verstanden wird. Und weil das Wort Dialog eigentlich eine Dimension hat, die es wert ist, dass sie erwähnt wird. Und für David Bohm hat es ja auch eine große Bedeutung gehabt, dass Dialog aus dem Griechischen kommend jetzt nicht, wie es oft verstanden wird, als Zwiegespräch meint, sondern dass diese zwei Wortbestände Dia und Logos das Durchscheinen von Logos bedeutet, wobei Logos ein sehr wichtiges griechisches Wort ist. Nicht umsonst fängt das Johannesevangelium mit am Anfang war das Wort, am Anfang war Logos an. Also da geht es wirklich um eine sehr grundlegende Dimension dessen, was Sinn ausmacht, das, was Bedeutung hat. Dieses Durchklingen von Logos ist die ursprüngliche griechische Bedeutung von Dialog, und die ist auch David Bohm sehr wichtig. Und ich glaube, dass die auch mit dem zu tun hat, was Sie jetzt in verschiedenen Aspekten angesprochen haben, dass hier etwas zum Durchklingen kommt, das eben nicht durch mich oder durch die Beteiligten vorgefasst ist, sondern das aus dieser lebendigen Dialogform entsteht. Klingt hier etwas durch? Und was meint man hier, wenn hier im Dialog etwas durchklingt?
Ja, das ist eine nicht so ganz einfach zu beantwortende Frage. Vielleicht ist es so die Frage der Suche nach dem Sinn überhaupt. Mhm. Also warum finden sich Menschen zusammen, um miteinander Dialog zu erlernen, dialogfähiger zu werden. Ich glaube, letzten Endes ist es die Frage, wie weit wir tatsächlich ein Interesse aneinander haben, wie weit wir unsere Liebe zum Nächsten, unsere Liebe zum Menschen vertiefen wollen, sie lebendig halten wollen. Und das kann dann etwas sein, was einen tragfähigen Boden bildet oder so, wie Sie es formuliert haben, was durchscheinen kann in einer Gruppe. Auch durch konfliktträchtige Situationen. Das heißt ja nicht, dass wir so miteinander reden, also dass wir konfliktscheu werden. Im Gegenteil, es geht ja auch darum, sich Situationen zu stellen, in denen sehr große Unterschiede deutlich werden und trotz dieser Unterschiedlichkeit auch gerade das Verbindende, das allgemein Menschliche, das Tragfähige immer wieder in den Blick zu nehmen.
Ja. Um vielleicht auch in einer gewissen Weise konkreter zu werden, wie soll man sich denn diese Dialogarbeit, die Sie hier seit vielen Jahren machen, vorstellen? Was ist der Schwerpunkt dieser Arbeit? Wie sieht diese Arbeit aus?
Ja, diese Arbeit hat sich natürlich im Laufe der Jahre gewandelt. Also es werden in diesem Jahr 20 Jahre, dass ich diese Gruppen in unterschiedlichster Weise begleite, die ein Interesse äußern. Also es hat angefangen mit sehr viel frei ausgeschriebenen Gruppen. In den letzten Jahren sind es zunehmend Gruppen geworden, die an uns herantreten und die für ihre Arbeit um Begleitung bitten, um selbst Fähigkeiten auszubilden, die wir als Dialogprozessbegleitung überschreiben. Mhm. Beispielsweise über die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen großen Raum eingenommen, jetzt die Arbeit mit Menschen, die in irgendeiner Weise Migrationserfahrungen haben und Migrationshintergrund haben und entweder an Schulen mit Jugendlichen arbeiten oder Gruppen für Kinder und auch Elternarbeit begleiten, um ja einen praktischen Beitrag zu leisten, der, glaube ich, tatsächlich diese Begegnungsqualität dann beinhaltet, von der Buber spricht. Also dass Menschen nicht sich als fremd erleben, sondern sehen, wo sie auch verbunden sind mit dem Land, in dem sie hier sind und wo sie trotz anderer kultureller Hintergründe eine gemeinsame Basis haben. Also das ist ein Aspekt. Das ist ein anderer Teil, der im Moment auch einen großen Raum einnimmt, ist die Arbeit in Institutionen, die in irgendeiner Weise mit, vorsichtig, also mit Menschen zu tun haben, die besonderen Pflegebedarf, besonderen Zuwendungsbedarf haben, was für die Mitarbeiter in diesen Einrichtungen immer wieder bedeutet, dass sie auch besonders, teilweise extrem gefragt sind und lernen müssen, einen anderen Aspekt, der im Dialog auch wichtig ist, zu üben, nämlich diese Selbstsorge. Es gibt ja immer dann, wenn wir sehr stark in die Beziehung gehen, in einer Gruppe oder auch in einer Zweierbeziehung, die Gefahr, dass wir vor lauter Empathie, vor lauter Sorge um den anderen, die Sorge um uns selbst vernachlässigen und dann solche Aspekte wie Burnout entstehen können, Überarbeitung und Krankheiten da die Folge sind. Und das ist etwas, was ja sehr praktisch notwendig ist in unserer Gesellschaft, also die Qualität der Selbstsorge, was ursprünglich mal ein griechisches Lernkonzept auch war, die wieder stärker in unseren Blick zu nehmen und nicht nur die Seelsorge durch irgendwelche Institutionen, also irgendwelchen Institutionen zu überlassen. Also sozusagen ein Diktat der Seelsorge hat ja diese Selbstsorge irgendwann abgelöst. Und die Dialogarbeit kann uns auch da für uns selbst wacher machen und nicht nur für den anderen.
Inwiefern unterscheidet sich diese Dialogarbeit von anderen Interventionsarbeiten? Es gibt ja von psychotherapeutischen, von Coaching, von anderen methodischen Ansätzen eine Fülle von Möglichkeiten auf diese Bereiche zu reagieren, die Sie angesprochen haben. Was ist das Besondere und was ist die besondere Qualität einer Dialogarbeit in diesen Feldern?
Wenn eine Gruppe oder eine Organisation sich dazu entscheidet, so eine Dialogfortbildung zu beginnen, dann ist das eine Entscheidung, die ja quasi den Lernwillen und Beziehungswillen des gesamten Teams betrifft. Dialog ist für mich sozusagen der radikalste Lernweg, den ich kenne, weil es keine Themen gibt, die ausgespart werden und weil der theoretische Boden, auf dem das Ganze steht, so freilassend ist und so wenig Bedingungen setzt, so wenig Einschränkungen gibt, dass ich mich immer wieder aufgefordert fühle und die Gruppe selbst sich dabei unterstützt, nachzufragen und weitergehende, tiefergehende Fragen zu stellen an das, woher kommen Urteile, Bewertungen, Annahmen, Glaubenssätze, wodurch sind sie entstanden, wie könnten alternative oder andere Bewertungen, Annahmen oder Glaubenssätze aussehen, was sind für Optionen möglich, die meinen Blick erweitern, ist jeweils die Frage, anstatt ihn, so wie es der Diskussionsmodus ja eher macht, zu verengen. Also Dialog fordert mich immer wieder heraus, von meinen ursprünglichen Annahmen abzurücken, also sie eben zu suspendieren, um diesen Bohmschen Begriff nochmal zu benutzen, und nach anderen möglichen Sichtweisen zu schauen. Und ich persönlich stelle fest, dass ich jedes Mal mit einer irgendwie inneren kleinen Veränderung aus so einem Dialogprozess herausgehe, wenn es mir denn gelungen ist, mich tatsächlich einzulassen auf das, was an Begegnung oder an Fragestellungen im Raum war. Also diese beiden Aspekte, einmal der menschliche Begegnungsraum, der mich in irgendeiner Weise berührt und weiterbringt, und aber auch durchaus theoretische Fragestellungen, die besprochen werden und die in mir innerlich neue Aspekte aufscheinen lassen können. Ich meine deshalb, dass Dialog so ein sehr freilassender Ansatz ist, weil ich mich auch versucht habe, mit einigen anderen zu beschäftigen. Also wir arbeiten zum Beispiel häufig mit Materialien aus der gewaltfreien Kommunikation, die ich für unglaublich hilfreich finde und wo ich zugleich die Gefahr sehe, dass doch so im Hintergrund so ein richtig und falsch oftmals eine Rolle spielt. Und in der Dialogarbeit versuchen wir genau diese Kategorien zu hinterfragen. Denn ob etwas richtig oder falsch gewesen ist, was ich mal angenommen habe oder wie ich mal gehandelt habe, kann ich oftmals nur erkennen, wenn ich die nächsten Schritte auch erlebt habe. Und so kann es sich manchmal als ganz hilfreich erwiesen haben, dass ich eine schmerzliche Entscheidung, sagen wir mal, getroffen habe, die mir schwer gefallen ist, die aber im Nachhinein vielleicht für meine folgenden Jahre ganz fruchtbar gewesen sein kann. Und ein vermeintlich einfacher Weg kann mich durchaus in eine Sackgasse führen.
Das heißt, das, was Sie vorher erwähnt haben, dass Sie denken, der Dialog ist der radikalste Lernweg, das ist wegen seiner radikalen Offenheit. Es ist diese Offenheit, so wie ich sie verstehe, die wirklich einfach jetzt ohne Vorannahmen im Dialog aufkommen lässt, was aufkommt, die einerseits dadurch natürlich eine unheimliche Unsicherheit mit reinbringt, aber dadurch auch einen Möglichkeitsraum aufmacht, der nur dadurch möglich ist, indem er sich diese Offenheit zulässt. Das ist ein sehr verunsichernder Zustand oder eine sehr verunsichernde Situation, aber gleichzeitig entsteht dadurch etwas, was unvorhersehbar ist. Ist es das, was diese Radikalität ausmacht?
Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dabei. Offenheit kann zugleich nur da entstehen, wo der Boden tragfähig ist. Also wo wir in der Gruppe so viel gemeinsames Vertrauen entwickelt haben, dass es nicht mehr gefährlich erscheint, Dinge in Frage zu stellen, die mir eigentlich wesentlich sind und wichtig sind. Mhm. Nur dann, wenn eben dieser für mich auf Martin Buber zurückgehende Beziehungs- und Begegnungsaspekt, wenn der genügend tragfähigen Grund gebildet hat, also wenn wir so miteinander gearbeitet haben, dass es gefahrlos möglich ist, Fragen anzusprechen, die ich ja eben nur aussprechen kann, wenn ich das Vertrauen habe, sie werden in dieser Gruppe nicht dazu führen, dass ich irgendwie diskreditiert werde, angegriffen werde, abqualifiziert werde, gestraft werde oder so. Nur dann sind ja solche Fragen besprechbar oder solche Themen überhaupt, können überhaupt in den Raum gehen. Sie fragten ja eben so nach dem konkreten, also nach der konkreten Arbeitsweise. Also wir haben in der Runde, in der wir sitzen, also es braucht diese Kreisform meines Erachtens nach, zumindest ist eine Kreisform, ein Stuhlkreis sehr hilfreich, um einfacher in den Dialog zu kommen. Und wir bemühen uns immer, eine gut gestaltete, auch sehr unterschiedlich gestaltete Mitte in diesem Kreis zu haben, in die wir sozusagen unsere Gedanken, unsere Fragestellungen, unsere Themen hineingeben können, die uns auch einlädt, einfach mit dem Blick dort zu verweilen und sozusagen einen Ruhepol zu bilden. Und wir laden die Gruppe ein, also so dass immer mal jemand anders aus dem Teilnehmerkreis diese Mitte gestaltet, und wir bekommen sehr kreative, wunderschöne, sehr unterschiedliche Möglichkeiten da, die jeweils wieder eine individuelle Einladung für eine Gesprächsführung sein können.
Wenn Sie von diesen Vorbedingungen gesprochen haben, dass ein Dialog möglich ist, geht es hier ja nicht darum, dass es hier eine Übereinstimmung gibt. Es geht ja nicht darum, dass hier gleiche Ansichten und gleiche Meinungen aufeinandertreffen, sondern es geht um einen bestimmten Raum, den man gemeinsam hält, den man vielleicht als Vertrauensraum bezeichnen kann oder als Respekt. Ist diese eigentlich zutiefst menschliche Qualität, jemanden gerade dann, wenn Perspektiven und Ansichten, die mental entgegenstehen, trotzdem diesen Vertrauensraum zu gewähren, etwas, was man wirklich eine wesentliche Grundlage nennen kann, dass so ein Dialog funktioniert?
Ja, Vertrauen ist eine unbedingt wesentliche, sozusagen unabdingbare Qualität. Und wir versuchen uns dem schrittweise anzunähern, zum Beispiel indem wir am Beginn eines mehrtägigen Seminars danach fragen, was ist für jeden, für jede selbst eine wichtige Erfahrung gewesen, welche Qualität brauchte es für eine Begegnung, für ein Dialogerlebnis, was ich selbst erinnere. Und wir notieren diese Qualitäten und hängen sie im Raum auf, um sie sozusagen sichtbar zu machen, um sie einzuladen, um sie wieder ins Bewusstsein zu holen, und arbeiten anschließend mit dem, was wir selbst in diesen 20 Jahren als wichtige dialogische Qualitäten erlebt haben und wo wir das Glück gehabt haben, dass uns ein sehr, ja, möchte ich sagen, begnadeter Künstler, Werner Ratering, dazu Bilder gemalt hat, Grafiken zur Verfügung gestellt hat, die diese Qualitäten so ins Bild gesetzt haben, dass sie quasi international verstehbar sind. Also wir haben mit diesen Bildern in Teheran genauso gearbeitet wie in Zürich und Wien oder in den USA. Und eines dieser Bilder zeigt zum Beispiel ist also die Verdeutlichung, die Verbildlichung des Begriffs radikaler Respekt. Okay. Das ist so ein Wortpaar, was immer dann, wenn Menschen es zum ersten Mal hören oder lesen, ein bisschen, so einen inneren Widerstand hervorruft. Radikal und Respekt, wie passt das zueinander? Ich glaube, dass es eine der zentralen Einladungen ist, einander in dieser Haltung gegenüberzutreten, wenn wir wirklich jeden und jede so lassen wollen, wie er oder sie ist. Das Bild ist so gestaltet, dass es zwei Hälften eines Kreises in unterschiedlichen Farben zeigt, die einander nicht ganz berühren, sodass in dem Zwischenraum, der entsteht zwischen diesem schwarzen und grünen Teil des Kreises, eine neue Farbe aufscheint. Ein Gelb und ein Rot entsteht da in diesem Raum, wo sich zwei Menschen, zwei Meinungen, zwei Aspekte gegenüberstehen. Da entsteht etwas Neues. Da scheint etwas auf, was es vorher noch nicht gegeben hat, was in den einzelnen Elementen selbst so noch nicht enthalten war. Und dazu bedarf es nicht der Veränderung dieser beiden, sondern das entsteht dann, wenn diese beiden bereit sind oder beginnen, sich zu begegnen und sich aufeinander zu beziehen.
Mhm. Dieser radikale Respekt,
ja.
Das ist etwas, was Sie dann in diesen Räumen halten, also das sind Bilder, die in den Räumen dabei sind.
Ja, genau. Wir nehmen diese Bilder mit, die sind auch in unseren Büchern, ja, Kunst des Dialogs zum Beispiel, was im Moment vergriffen ist, aber wir arbeiten jetzt an einer Neuauflage. Also es gibt auch Karten damit mittlerweile, die eine Initiative übernommen hat, zugänglich zu machen, kann man bei den Hamburgern bestellen, Alsterdorfer Werkstätten. Also auch über unsere Homepage, aber da kann man sie auch anschauen. Gruppen können aber natürlich auch selbst tätig werden. Also es geht ja nicht darum, jetzt dieses Material um des Materialwillens zu verteilen, sondern um in den Menschen so den Wunsch, das Interesse, die Fähigkeiten wieder wachzurufen, sich auch über künstlerische, bildnerische Darstellungen mit dem zu beschäftigen, was eigentlich ihr Wunsch und ihre Vision ist für einen Umgang miteinander. Das Schöne an diesen Bildern ist, dass man sie im Raum auslegen kann und man kann sich immer mal wieder bestimmte Aspekte heraussuchen, also bestimmte Fragestellungen oder Qualitäten in den Fokus nehmen, die vielleicht für eine gewisse Zeit von der Gruppe erforscht oder erkundet werden sollen. Oder man kann die Zuständigkeiten, man kann sozusagen Patenschaften vergeben in der Gruppe, sodass Qualitäten wie eine Karte zum Beispiel umfasst den Begriff der Verlangsamung, wie eine Entschleunigung oder Verlangsamung dem Prozess guttun kann und wer achtet darauf, dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen, wenn jemand redet, sondern dass Atemholen eine Möglichkeit ist während des Sprechens, ohne dass ich befürchten muss, oh Gott, dann bin ich gleich meinen Beitrag wieder los, weil dann der Nächste schon dazwischen redet. Oder was Sie eben angesprochen haben, die Frage der Offenheit. Also kann ich tatsächlich offen bleiben für andere Aspekte, selbst wenn ich merke, ich hänge im Moment sehr stark an einer bestimmten Bewertung, die zu einer Frage aufkommt. Also es ist, wir haben ursprünglich mit 10 Kernfähigkeiten gearbeitet, mit 10 Begriffen und Bildern. Und das Schöne ist, dass sich in dieser Arbeit ja immer durch die Teilnahme verschiedener Personen auch Weiterentwicklungen ergeben. Also Werner Ratering hat dem in der ersten Auflage seiner Dialogkarten noch 2 Fähigkeiten hinzugefügt, die ich jetzt nicht nennen möchte, um ein bisschen kreative Spannung auszuhalten. Und bei einer weiteren Auflage hat er dann letzten Endes eine leere Karte hinzugefügt, also quasi einen weißen Kreis, in den jede Gruppe das hinein Malen, Schreiben hineingeben kann, was im Moment ihre Dialogqualität ist, an der sie arbeiten möchte. Denn wir wollen um Gottes Willen nicht so etwas wie die 10 Dialoggebote jetzt favorisieren, sondern wir wollen uns selbst wachhalten, darauf zu achten, was fehlt vielleicht in dem Miteinander an diesem Abend oder an diesem Tag und was braucht es noch zusätzlich, um den Dialog weiterzutragen.
Schön. Jetzt hätte ich noch ein, zwei Fragen, die auch aus unserer eigenen Dialogarbeit kommen.
Und gerne.
Wo es mich einfach interessiert, wie Sie das sehen und wie Ihre Perspektive darauf ist. Eines, was uns in unserer Dialogarbeit immer wieder auffällt, ist, um wirklich diese Offenheit gegenüber dem Dialog zu ermöglichen als Dialogteilnehmer, braucht es mehrere Qualitäten. Und eine Qualität, die haben Sie auch, glaube ich, mit dieser Selbstsorge angesprochen. Es braucht so etwas wie auch eine Selbstwahrnehmung und auch eine Ich-Stärke, hier wirklich einen aktiven Teil in diesem Prozess übernehmen zu können. Das zweite Element ist diese Beziehungsfähigkeit. Das heißt, ein Dialog entsteht nur in dem Augenblick, und Sie haben das ja am Anfang angesprochen, in dem wirklich zwischen zwei Menschen etwas Drittes entsteht, nämlich Beziehung. Und da ist etwas Alchemistisches, was nicht möglich ist, wenn man einfach nur so bei sich und in seiner Welt ist. Nur in diesem alchemistischen Punkt der Beziehung entsteht auf einmal was anderes. Und da entsteht eine dritte Qualität, und die würde ich einen Möglichkeitsraum nennen, die sich einfach durch diese Begegnung erschließt. Da ist etwas, worüber immer man spricht, was immer das Thema ist, was immer der Inhalt ist, wo ein Potenzial in dieser Begegnung sichtbar wird, die eben gerade aus dieser Begegnung erst wahrnehmbar ist, die zwar abhängig ist von mir und von uns, die aber für sich ein Drittes bildet, nämlich diesen Möglichkeitsraum. Und die Kreativität, die entsteht, ist, wenn wir in unserer eigenen Stärke und in der Begegnung diesen Möglichkeitsraum wirklich gemeinsam Ausdruck geben können. Dann entsteht eine Kreativität, die wirklich auch kreative Prozesse beschleunigt oder Prozesse ermöglicht, aufbrechen lässt, die erstaunlich sein können. Ist das etwas, was aus Ihrer Arbeit Sie auch so beurteilen würden?
Ja, ich glaube unbedingt daran, dass wir diesen Möglichkeitsraum quasi als Vision mit erlebbar machen, mit spürbar machen können und einen Zugang dazu bekommen können, wenn wir am Ball bleiben. Also wenn wir in einer Gruppe auch durch schwierige Phasen von irgendwie Fragmentierung und Unsicherheiten und Konflikten hindurchgehen, also weitermachen miteinander, also uns weiter miteinander treffen, nicht auseinandergehen, es nicht auseinanderbrechen lassen und dann zu so einem Punkt kommen können, wo Dinge gesagt werden, von denen wir nicht gedacht hätten, dass wir sie entweder selber sagen könnten, formulieren oder denken könnten oder dass jemand anders sie so denken und aussprechen könnte. Das habe ich mehrfach erlebt und das ist, glaube ich, auch etwas, von dem gerade unser Hofprojekt, wo wir uns seit Jahren eben monatlich zum Dialog treffen, wovon das sehr profitiert, weil jeder Mensch, so erlebe ich es, sehr viel mehr an Potenzialen mitbringt, als er in seinem normalen Umfeld lebbar und spürbar zum Ausdruck bringen kann. Und die Frage, die ich bei Ihnen auch gehört habe und die ich zum Beispiel in der Arbeit von Klaus-Otto Schamer auch immer wieder treffe, wie verbinden wir uns denn mit dem, was wir eigentlich an weitergehendem Potenzial haben, also mit dem Eigentlichen, was aber oft verdeckt ist oder zu dem wir keinen Zugang haben, wie können wir so miteinander ins Gespräch kommen, dass das eher geweckt wird, als dass es blockiert wird, denn was wir sonst ja häufig erleben, ist, dass wir uns in den typischerweise gängigen Podiumsdiskussionen, von denen ich in Friedensinitiativzeiten, Abrüstungsgesprächen und so weiter mehr als genug erlebt habe. Da geht es ja darum, sich selbst zu behaupten gegen jemand anders. Und das Fernsehen und diese ganzen Talkshow-Veranstaltungen machen uns das auch immer wieder deutlich, dieses Konzept. Ein Dialog ist aber genau das entgegengesetzte Konzept. Es möchte, statt dieses Gegeneinander zu pflegen und diese Abgrenzung und dieses Du oder Ich, möchte es an diese Potenzialquellen kommen und den Menschen ermöglichen, oder umgekehrt, es wird den Menschen, den Teilnehmenden, also den Praktizierenden im Dialog ermöglicht, ihr, also eher und enger in Verbindung zu sein, dichter an ihrem eigenen Potenzial zu sein, als in irgendeiner anderen Gesprächs- und Lernform, die ich kenne.
Absolut. Eine Frage,
ist das irgendwie deutlich geworden?
Ja, das war jetzt auch. Nein, das ist so, ja. Absolut. Eine Frage, die ich da gern dranhängen möchte. Mhm. Lassen Sie mich das so formulieren. Ich sehe da einen Widerspruch und würde gern hören, wie Sie mit diesem Widerspruch umgehen. Mhm. Nämlich, dass einerseits eine Dialogsituation einfach dieser Offenheit bedarf, von der Sie sprechen. Mhm. Andererseits, um diese Potenziale wahrnehmen zu können, muss ich sie auch unterscheiden können von etwas, was eben nicht in diesen Potenzialen liegt. Das heißt, es braucht eine Unterscheidungskraft und eine Offenheit gleichzeitig, was aus einer gewissen Sichtweise ein Widerspruch ist. Und etwas, das aber beides miteinander, auch in der Reibung miteinander, dann diese Kreativität freisetzt, die eben gerade aus dem Offensein heraus immer neue Potenziale erschließt. Wie geht man im Dialog um, das gleichzeitig halten zu können?
Wir treffen uns hier auf dem Hof jeden Morgen um 7:30, um miteinander kurz den Tag zu beginnen. Wir machen eine kurze nonverbale Übung, singen ein Lied, sprechen einen kurzen Text, haben dann unsere Arbeitsbesprechung. Es gibt dabei eine sehr interessante und ganz einfache Übung aus der Eurythmie, wo also Buchstaben in Gesten gezeigt werden, also ja, mit dem Körper sozusagen gebildet werden. Und es gibt dabei ein Wort, das heißt Cosimo, C-O-S-I-M-O. Das besitzt zwei O's. Das eine dieser O's wird gebildet, indem ich meinen eigenen Kreis mit meinen Armen vor mir aufzeige. Den kann ich unterschiedlich eng oder weit machen, je nachdem, wie ich die Arme vor mir halte, so in Kreisform. Das letzte O bilde ich, indem ich als Teil des gesamten Kreises meine Arme quasi rechts und links von mir ausbreite, um sie gedanklich in den ganzen Kreis zu schicken und sozusagen ein Teil des Ganzen zu sein. Und ich glaube, in dieser Spannung liegt das Geheimnis dessen, was im Dialog an Potenzial möglich ist, nämlich sowohl meinen eigenen Raum zu erhalten,
yeah,
also nicht so offen zu sein, dass ich mich quasi verliere im Ganzen,
yeah,
dass ich Angst habe, mich auflösen zu müssen oder nicht mehr gesehen werden zu können, also dass ich meinen Raum halte, mein Ich sozusagen bewahre und mich erleben kann und auch spüren kann als Teil, als notwendiges Teil, als wichtiges Teil, als essentielles Teil des Gesamten.
Mhm. Verstehe. Nee, es macht sehr Sinn. Ich würde gern, bevor wir auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch Raum geben, sich in das Gespräch hier mit einzubringen, eine letzte Frage stellen, die auch aus unserer Dialogarbeit kommt, weil in unserer Dialogarbeit ein Begriff auch eine zentrale Rolle spielt. Und ich würde einfach gern hören, ob das etwas ist, das von Ihrer Arbeit her auch einen Bezugspunkt hat und wie der aussehen könnte. Und wir nennen das Prozessbewusstsein.
Mhm.
Das eben, und das hat sehr viel, glaube ich, auch mit dem zu tun, was Sie jetzt gerade aus dieser rhythmischen Übung beschrieben haben, diese Wahrnehmung, dieses Spannungsfelds, dass wir natürlich als Individuen hier zusammenkommen, aber gemeinsam ein lebendiges Ganzes bilden, das eben ein lebendiges Ganzes ist, also sich entwickelt, einen Prozesscharakter hat.
Mhm.
Und ein Wahrnehmen,
ja, wir haben ja,
wenn ich ganz kurz, ein Wahrnehmen dieses Prozesses ist eigentlich eine sehr subtile Bewusstseinsleistung.
Mhm.
Und gleichzeitig dieses Ganze wahrzunehmen in seiner Entwicklung und mich als etwa, als jemand, der auch hier etwas halten muss, erlaubt eine Reibung, und das ist auch eine Reibung, die dann wirklich diesen Prozess auch tragen kann. Würden Sie das so sehen, oder ist das überhaupt etwas, das aus Ihrer Arbeit Sinn macht, das so zu formulieren?
Ja, unbedingt. Ich meine, wir haben das große Glück, dass es ja eine ganze Reihe von theoretisch sehr interessierten und intellektuell sehr gebildeten Menschen gibt, die uns einige theoretische Hintergründe für die Dialogarbeit zur Verfügung gestellt haben. Ob das nun William Isaacs ist, der die Dialogphasen beschrieben hat, Annette Simmons, die Hindernisse im Dialog formuliert hat, oder so Leute wie Schulz von Thun, die sich über Kommunikationsstrukturen Gedanken gemacht haben, dann der U-Prozess von Schamau. Also das sind ja alles Aspekte oder Ansätze, unterschiedliche Perspektiven, um diese Prozesse, die da passieren, wenn Menschen sich auf ein Miteinander auf die Suche auf so einen dialogischen Weg machen, um die verstehbar zu machen oder nachvollziehbar zu machen, begreifbar zu machen. Und wir versuchen immer, einige Aspekte dieser theoretischen Betrachtungsweisen von Mal zu Mal mit in den Blick zu nehmen, also uns damit vertraut zu machen, können uns diese Perspektiven helfen, weil wir nach jedem Dialogprozess, den wir miteinander haben, sagen wir mal anderthalb Stunden, eine Phase anschließen, in der wir zur Reflexion des Erlebten einladen, also indem wir miteinander genau auf den Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, versuchen nochmal zu schauen, ohne wieder inhaltlich einzusteigen. Mhm. Und William Isaacs hat ja eine Reihe von interessanten Aspekten da genannt, also wenn er versucht, das Ganze in so ein Vier-Phasen-System zu untergliedern, und gleichzeitig natürlich bleibt der Prozess ein Ganzes und kann jetzt nicht so fragmentiert werden, aber der Ansatz, den er hat, nämlich zu sehen, es durchläuft fast jede Gruppe bestimmte Phasen, wenn sie sich auf einen dialogischen Erkundungsweg einlässt, der hilft sehr und entspannt sehr, erleichtert sehr, wenn Gruppen manchmal feststellen, ach, das verhakt sich und das ist schwierig und das ist nicht so leicht zu der Kreativität durchzudringen, wie ich mir das erhofft hatte. Also es gibt ja auch Frustrationserlebnisse dabei, durch die wir hindurch müssen. Und es braucht das Interesse am Prozess, das Interesse an diesem Weg, das Interesse an meiner eigenen Entwicklung, das Interesse am Gegenüber, um darüber hinaus am Ball zu bleiben.
Frau Hartgemeier, ich hätte noch viele Fragen, aber uns läuft auch die Zeit davon. Und ich möchte gerne jetzt noch ein wenig Raum aufmachen, um auch unseren Hörern und Hörerinnen hier die Möglichkeit geben, sich mit einzubringen. Dazu sage ich noch ganz kurz die Telefonnummern, unter denen Sie sich hier bei uns im Studio melden können. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 089-206-1640, in der Schweiz 043-508-0389, in Österreich 072-088-0877, danach den Einwahlcode 1899-747. Ich sage es nochmal, 1899-747. Und als letzte Hürde, wenn Sie dann in der Konferenzschaltung sind, mit der Tastenkombination Stern 2 können Sie sich sichtbar machen, so dass wir Sie hier am Computer freischalten, also dann noch die Stern 2, um sich auch hier sichtbar zu machen. Falls jemand sich hier mit einbringen möchte, möchte ich da noch ein paar Minuten Zeit geben, sich einwählen zu können, und bis dahin einige vielleicht der E-Mail-Fragen hier vorzulesen, die hier schon zu uns gekommen sind. Da schreibt eine Hörerin: Liebe Frau Hartgemeier, lieber Tom, vielen herzlichen Dank. Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich habe eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Bohmschen Gesprächshaltung und den von der Leiden Next initiierten evolutionären Dialogen? Auf den transpersonalen Raum verweist Bohm ja auch bereits. Worin genau liegen die Unterschiede? Ich glaube, das würde wahrscheinlich jetzt für diese Sendung, das würde eine ganze Sendung in Anspruch nehmen, hier jetzt auch hier noch zu schauen, was es hier an Gemeinsamkeiten und Unterschieden gäbe. Haben Sie überhaupt eine Idee oder etwas, was Sie hier kurz vielleicht dazu sagen möchten?
Ja, ich glaube, dieser sogenannte transpersonale Raum oder das übergeordnete Selbst oder transpersonale Selbst oder, wenn ich es noch anders formuliere, die Vision, die ich von meinem Leben habe, können ganz entscheidende Kräfte wecken, um uns durch schwierige Phasen in jeglichen Gesprächssituationen hindurchzuführen. Also ich habe das Glück oder die Chance, dass auch dann, wenn ich lange Jahre, so wie ich es jetzt 20 Jahre gemacht habe, auf Dialogarbeit zurückblicke, dass mir garantiert Situationen begegnen werden, in denen all mein Wissen mir nichts hilft, in denen ich irgendwie gefühlsmäßig so gefangen bin, aufgrund meiner Menschlichkeit, dass ich wirklich alle meine inneren Willenskräfte brauche, um in einer Situation nicht irgendwie rauszugehen oder auszuflippen oder zu kapitulieren oder doch wieder in diese alten Gesprächsmuster zu fallen. Ich glaube, es ist fast egal, wie ich das nenne, was mir dann da hilft. Aber wenn ich so ein inneres Bild habe, was vielleicht meine Vision von dem, wie es sein könnte, wo es hingehen könnte, welcher Raum oder welche Kraft, welche Energie, welches Gottesbild mir da helfen könnte, eine Verbindung zu dem Positiven, zu der Entwicklungsmöglichkeit, zu dem Potenzial zu halten, dann ist das Hilfestellung genug. Was auch immer für ein Etikett ich dem gebe.
Jetzt haben Sie natürlich die Antwort, die ich geben wollte, unterlaufen.
Entschuldigung.
Weil eigentlich wollte ich so, ich habe jetzt überlegt, aus meiner Sicht, was könnte denn der Unterschied sein? Und habe gedacht, am ersten wahrscheinlich eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung aus meinem Verständnis, dass der Schwerpunkt in Bohmschen Dialogen eben stärker auf dieser Offenheit ist und in der evolutionären Dialogarbeit mehr auf den Prozess und auf dem Potenzial. Jetzt haben Sie natürlich genau das Potenzial genannt. Und ja. Insofern, glaube ich, ist es auch etwas, über das man vielleicht noch mehr sprechen kann, weil der Schwerpunkt von einer evolutionären Dialogarbeit ist sicher einfach dieses Prozess- und Potenzialbewusstsein. Und das steht sicher in einer kreativen Spannung zu dieser Offenheit, wie das miteinander haltbar ist, weil ich bin überzeugt, und wahrscheinlich Sie auch, dass beides halt gehalten werden muss. Das ist wahrscheinlich genau die Frage, wie Dialog gelingen kann.
Ja, und für mich sind das eben die beiden Aspekte, die durch diese Buber und Bohm Nennung deutlich werden. Also wir brauchen die Beziehung, also den konkreten Zugang und den Wunsch und das Interesse, mit dem anderen Menschen als Mensch zu arbeiten und ihn nicht nur als Teil des Prozesses zu sehen, genau, sondern diese menschliche Beziehungsebene tatsächlich wahrzunehmen. Also Werner Ratering, den ich eben seit langen Jahren auch als Kollege in der Dialogarbeit schätze, hat das radikal und provokative Wort der Liebesfähigkeit da hineingebracht, wo ich erst immer so ein bisschen zusammengezuckt bin, wenn er das genannt hat, weil es natürlich zu vielfältigen Spekulationen auch Anlass geben kann. Letzten Endes ist es aber nichts anderes als die Fähigkeit, dieses wahrhaftige, tiefe Interesse am anderen aufrechtzuerhalten, was in der christlichen Tradition dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst schon beschrieben hat. Also ich muss mit mir selbst in ganz engem Kontakt sein. Ich muss wissen, für was ich stehe, was meine Visionen und Beweggründe sind. Und ich brauche auch den Wunsch und Willen, in Kontakt zu sein zu meinem Gegenüber, zu allen, die in den Dialog mitsitzen.
Schön, dass Sie diesen Aspekt auch reingebracht haben, weil der gehört unbedingt dazu, dass neben dieser Offenheit und diesem Prozess, dem Potenzial, eben auch diese konkrete Begegnung steht. Und diese Begegnung ist immer nur konkret. Auch das Gegenüber und ich selber existieren nur in der Konkretheit. Und wenn wir uns nicht in dieser direkten Weise begegnen, begegnen wir uns eigentlich nicht. Und das hat wahrscheinlich auch mit dieser Liebe zu tun, die Sie hier mit formuliert haben.
Ja, ja. Also wir sehen, können uns als Menschen wahrnehmen oder eben gar nicht.
Genau.
Das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, wenn wir mit Menschen und Gruppen arbeiten, die quasi professionell andere Menschen begleiten. Also wie kann ich das schaffen, da diese Spannung aufrechtzuerhalten? Und das ist ja quasi eine Paradoxie, wenn ich als professionelle Begleitung therapeutisch sozusagen tätig bin, wie kann ich dann gleichzeitig es ermöglichen, dass auch eine Begegnung mit einer tragfähigen menschlichen Qualität zustande kommt? Und im Dialog haben wir es oft mit solchen Paradoxien zu tun, wo wir auf den ersten Blick denken, das ist gar nicht machbar, weil das sind zwei völlig entgegengesetzte Pole, die sich nicht vereinbaren lassen. Und gleichzeitig sehen wir, dass es wieder zwei Aspekte einer Medaille sind. Also, dass wir quasi beides brauchen, um den nächsten Schritt tun zu können.
Sehr schön. Ich würde gern noch eine Frage auch von einer Hörerin mit reinbringen. Da schreibt die Hörerin, liebe Frau Hartgemeier, wie erlernt man das Suspendieren? Hat es für Sie auch mit spirituellen Qualitäten zu tun? Wie übt man es? Wie coacht man die Qualität der Suspension? Spiegelt man den anderen, wenn jemand keinen Freiraum ermöglicht?
Ja, das Suspendieren ist ja ein eigener innerer Prozess. Also ich kann das vielleicht an der einen oder anderen Stelle versuchen, deutlich zu machen, wo es mir gelungen ist oder wo es mir nicht gelungen ist. Es ist etwas, worauf wir im Dialog meistens häufig in den Reflexionsrunden noch einmal zu sprechen kommen, dass Teilnehmende sich äußern und einbringen, dass ihnen das an der einen oder anderen Stelle aufgrund dieser oder jener Äußerung gut gelungen ist oder eben gar nicht gelungen ist, weil wir erwischen uns natürlich auch immer wieder dabei, dass Gefühle schneller da sind als unsere Willenskraft, die uns auffordert, diesen Raum des Suspendierens offen zu halten. Dann ist es vielleicht einfach dieses im Nachhinein sich das nochmal bewusst zu werden, was uns für die nächste bevorstehende Situation helfen kann, da etwas wacher oder aufmerksamer zu sein. Es ist ja eigentlich nichts anderes als die Wachheit für die eigenen Bewertungen und Gefühle.
Genau. Dann noch eine letzte, auch sehr konkrete Frage von einem Hörer. Können Sie noch etwas zu den Spielregeln des Dialogs sagen? Nimmt man je vielleicht an, dass man offen ist oder Offenheit berücksichtigt? Wie lernt man, an welchen Regeln übt man sich, dass man auf eine ganz neue und andere Art in Beziehung kommt und merkt, dass eine ganz andere Dimension von Dialog möglich ist?
Gut, wir haben es hat sich bewährt, dass wir mit Gruppen sozusagen Spielregeln oder Rituale vereinbaren. Das heißt, dass wir mit einem Redeobjekt arbeiten, wo die Vereinbarung ist, dass das genommen wird und dadurch ein Verlangsamungsprozess ermöglicht wird. Das heißt aber nicht, dass jemand nicht auch reden kann, ohne etwas in die Hand zu nehmen, weil alle diese Hilfsmittel sollen Hilfsmittel sein und nicht über den tatsächlichen Prozess, also nicht gewichtiger sein als das, was tatsächlich passiert und können ja auch immer wieder hinterfragt und reflektiert werden. Wie hat es sich ausgewirkt, wenn wir das gemacht haben oder wenn wir es nicht gemacht haben? Und gleichzeitig versuchen wir uns in ganz vielen verschiedenen, auch nonverbalen Ebenen der Begegnung, also indem wir auch Dialoge ohne Sprache, zum Beispiel mit Stiften oder mit formbaren Materialien, mit Knete und Ton und sowas, miteinander machen und hinterher nochmal wieder reflektieren, was ist dabei entstanden und welche andere Qualität ist da deutlich geworden.
Schön, Frau Hartgemeier. Wir sind auch am Ende unserer Stunde angelangt. Wir könnten, glaube ich, noch sehr viel weiter einfach auch erkunden, was wirklich diesen Dialog ermöglicht und was so einen Dialog auch in Bewegung und im Leben lässt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich danke Ihnen sehr auch für...
Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend auch an die Zuhörer aus Frankfurt.
Ja, Ihnen auch. Ciao.
Auf Wiederhören.